So, und mit den Grußworten möchten wir nun unsere Hauptreferentin heute, Maria Popow, von der ich ganz persönlich und privat selbst ganz, ganz großer Fan bin und freue mich so sehr, Sie jetzt sprechen zu hören, Sie bei unserer Veranstaltung zu haben. Da ist sie schon eingeblendet auf der Bühne. Eine wundervolle, sehr, sehr gute Journalistin. Ich abonniere den Kanal selbst bei YouTube und finde es immer wieder faszinierend, was für sehr, sehr wichtige Themen angesprochen werden, für Tabuthemen, für Themen, die für einige Menschen eigentlich auch gar keine Tabus sind, aber die werden sichtbar gemacht. Ich finde, Maria Popow ist ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Also durch die Art und Weise, anderen zuzuhören, hat man das Gefühl, man fühlt sich gehört, man fühlt sich empowered und sichtbar. Und das ist ein ganz, ganz großer Wert, den unsere Gesellschaft mehr und mehr braucht. Und deswegen herzlich willkommen und Dankeschön, dass du hier bist, Maria. Ja, ich freue mich sehr.
Dankeschön. Da klopft mein Herz ja dann auf einmal doch voll höher. Ich bin es eigentlich schon total gewohnt, irgendwie Vorträge auch online halten zu dürfen. Aber wenn man so liebe Worte hört, dann ist man doch aufgeregt. Und ganz kurz können wir kurz appreciaten, wie krass die Live-Grafikdarstellung ist. Ich bin total hin und weg und muss da die ganze Zeit drauf gucken. Das ist ganz wunderbar. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich hier sein kann. Ich werde gleich eine Präsentation teilen, die mir und euch ein bisschen helfen soll, dem Inhalt zu folgen. Die soll außerdem euch alle ermutigen, im Chat fleißig mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, auch mal bei Wortschwierigkeiten nachzufragen, was heißt das eigentlich genau, obwohl ich immer sehr, sehr gerne alles erklären möchte und nicht davon ausgehen möchte, dass Menschen, die hier teilnehmen, und ich sehe, das sind schon richtig viele, das sind zwischen 60 und 70 Leute, das ist schon richtig, richtig toll. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt alle ins Gesicht schauen. Da ich das nicht kann, möchte ich kurz das Eis brechen und euch alle bitten im Chat, irgendeinen Emoji, den man mit Zeichen nachmachen kann. Also es gibt ja das Herz mit der Klammer und der 3 oder einfach nur der Doppelpunkt mit der Klammer zu. Vielleicht macht ihr auch den ganz Verrückten mit dem Doppelpunkt der Nase mit einer 1 und dann die Klammer zu. Das soll es auch geben, habe ich gehört. Damit wir alle mal schon mal diesen Chat hier benutzt haben, dann könnt ihr euch nämlich eingeladen fühlen, die ganze Zeit mitzuchatten. Ich werde den Chat mir nämlich auch anzeigen lassen und so versuchen, schon bei den Themen, boah, danke, ihr seid ja der Hammer, hier geht es ja richtig rund jetzt. Ich werde auch bei meinem Freigeben der Präsentation und dann hoffentlich seht ihr mich und die Präsentation gleichzeitig im Bild. Und dann lasse ich mir euren Chat anzeigen. Schon hier. Wundervoll. Genau, dann lasst mir euren Chat anzeigen, um genau, euch zu ermutigen, auch bei jedem Thema, was ich gleich reinbringe. Wir werden darüber sprechen, was ist auf Klo eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, warum darf ich zu diesem Thema sprechen? Für die von euch, die es nicht ganz genau wissen oder mich vielleicht noch gar nicht kennen, dann möchte ich darüber sprechen, was bedeutet es, einen YouTube-Kanal bei Funk zu haben? Warum bin ich nicht YouTuberin? Warum bin ich Journalistin, Formatentwicklerin, Moderatorin, gibt es einen Unterschied oder nicht, dürfen wir auch ruhig in Frage stellen. Während ihr so eine Folie seht und dann euch halt bestimmte Lücken auffallen oder halt Wörter, die ihr in dem Moment, wenn ich darüber spreche, noch nicht verstanden habt, dann bitte immer direkt zum Thema auch im Chat Fragen stellen. Alles, was in die Zeit oder so in meinen Plan passt, werde ich auf jeden Fall versuchen mit hier reinzubringen. Ihr könnt euch gerne natürlich auch untereinander unterhalten. Wenn ihr ein bisschen schüchtern seid oder so, könnt ihr auch mit Senden an nur mich anonyme Fragen stellen. Am Ende haben wir ein Q&A. Und da würde ich bitten, alle Fragen, die nicht mit dem Thema zu tun haben, am Ende dann zu stellen. Ansonsten können wir auch dann nochmal durchscrollen. Und in dem Q&A-Part ab 11 Uhr können wir wirklich nochmal uns komplett auf eure Fragen konzentrieren, die zum Thema, vielleicht nicht zum Thema, zum Beispiel so Fragen wie, was für Tipps habe ich, um in den Journalismus zu kommen oder so. Das ist zum Beispiel jetzt nicht Teil des Vortrags, aber vielleicht fällt euch irgendwas ein und dann möchte ich auf jeden Fall sehr gerne am Ende darauf eingehen. So, ich hoffe, ihr könnt also alle sehen, was hier passiert. Gebt mir ein kurzes Zeichen, ob ihr mich im Bild sehen könnt und ein Slide, bei dem, danke, sehr gut, Lena, du sagst schon, ja, sowas brauche ich so direkt Zustimmung. Kennt ihr so Leute? Ganz kurzer Fun Fact. Ich finde es immer sehr witzig, wenn man bei Vorträgen oder Konzerten oder ich war letztens das erste Mal in meinem Leben beim Zumba ist und dann die Menschen, die auf der Bühne stehen, einen dazu ermutigen, irgendwie mitzumachen und dann macht niemand mit. Da hatte ich einen ganz schlimmen Moment letzte Woche beim Zumba. Das war sehr peinlich, aber ich werde das vermutlich wieder machen. Und ich freue mich, wenn ihr mir also auch immer Rückmeldung gebt, wenn ich irgendwie sage, seht ihr das genauso, seht ihr das anders oder habt ihr dazu Fragen oder wie auch immer. Kurze Vorstellung, wer bin ich, diese Person, die da skeptisch auf einer Toilette sitzt? Ich bin Journalistin und Moderatorin. Seit 5 Jahren schimpfe ich mich so. Ich habe Medienwissenschaft studiert mit dem Fokus auf Bewegtbild, mit dem Fokus auf Schnitt, Kamera, Film, Praxis, Medienpädagogik, Mediengeschichte, und habe mich sehr viel feministischer Filmwissenschaft gewidmet. Dann habe ich irgendwie bemerkt, nee, ich glaube, Journalismus ist eher der Fall. Dann muss man sich als angehende Journalistin entscheiden, will ich irgendwie ein Volo machen, will ich nochmal ein Aufbaustudium machen, weil wenn man Medienwissenschaft studiert, ist man noch nicht unbedingt ready to journalist. Und dann habe ich ein Praktikum angefangen. Ein Praktikum bei Auf Klo. Das war mein allererster Job nach meinem Studium. In meinem Studium habe ich verschiedene Praktika im ZDF-Hauptstadtstudio gemacht, bei Aspekte der Kultursendung, habe eigene Filme jahrelang gemacht, eigene Reportagen und Dokumentationen mit meinen Mitstudierenden gemacht und die auch bei Preisen eingereicht und so weiter. Habe mich da so viel wie möglich versucht auszuprobieren. Und dann ging es also ab in die Arbeitswelt und dann ging es weiter ab in die Arbeitswelt, weil ich übernommen wurde. Und das heißt, ich bin 5 Jahre bei Auf Klo Redakteurin gewesen, dann bin ich Moderatorin geworden und dann bin ich Redaktionsleiterin geworden. Was genau das heißt und was für ein Team das genau ist, dazu kommen wir später. Genau, seit einem halben Jahr bin ich selbstständig hauptsächlich und das bedeutet, dass ich nicht mehr nur journalistisch bei Auf Klo arbeite in Vollzeit, sondern bei ganz vielen verschiedenen Projekten sowohl moderiere als auch eigene Inhalte umsetze, Filme mache. Genau, dazu können wir am Ende auch noch mehr reden, wenn euch das interessiert. Aber erstmal zu der Frage, was ist Auf Klo genau? Ihr könnt mir natürlich gerne schon mal in den Chat schreiben, wenn ihr das alles eh schon wisst, aber ich versuche kurz nochmal zusammenzufassen. Auf Klo ist ein Format, das von Funk in Auftrag gegeben wurde. Funk ist der Jugendsender von der ARD und ZDF. Und Auf Klo ist ein mittlerweile YouTube, Instagram und TikTok-Format. Sagt mir im Chat, wer bei TikTok ist. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr TikTok-verrückt. Und mir ist also vor einem Jahr mit meiner Kollegin damals Linda Huber aufgefallen, dass es auf TikTok richtig abgeht und bei TikTok sehr, sehr großer Bedarf auch für recherchierte journalistische, redaktionelle Inhalte da ist. Auf Klo wurde damals dazu komme ich gleich noch, was es bedeutet, Teil eines Funknetzwerks zu sein. Aber Auf Klo wurde also von Anfang an von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert. Es war nie ein YouTube-Kanal, der einfach so aus unserem Bock hinaus entsteht. Natürlich hatten wir auch sehr, sehr viel Bock, aber natürlich mussten wir auch irgendwie unser Geld verdienen. Und somit sind alle Menschen, die bei YouTube involviert sind, zwar mit Herzblut und Seele dabei, aber das ist auch tatsächlich deren Beruf, was sie dort machen. Da arbeiten 10 bis 20 Leute. 10 Leute, wenn man jetzt so das Kernteam beachtet, 20 Leute oder sogar mehr, wenn man auch noch Kamera und Ton, die also nicht jeden Tag damit involviert sind. Also ein sehr, sehr großes Team und eine ganz, ganz tolle Arbeit. Wir behandeln vor allen Dingen Tabuthemen, stigmatisierte Themen. Es geht ganz viel um Sexualität, LGBTQIA+, mentale Gesundheit, Familie, Gesellschaft und alles Politische, was sich im Alltag zeigt, was man aber vielleicht gar nicht politisch nennt. Also als ich mit 16 dachte, als Mädchen darf man nicht laut sein. Da war mir nicht bewusst, dass das schon direkt ein politisches Thema ist. Aber ich hatte trotzdem voll das Bedürfnis, mit anderen Leuten darüber zu reden. Warum wird von mir als Mädchen eigentlich die ganze Zeit von meiner Familie und Co. erwartet, dass ich so ein braves, ich schlage die Beine übereinander Mädchen werde und nicht so ein, ich sitze breitbeinig im Rock, im Sandkastenmädchen. So, ja, das behandelt Auf Klo, also das Politische im Alltag. Was mir sehr wichtig ist, auch in diesem Vortrag als Basis zu klären, und das war auch eine Frage, die mir vom Faktenforschen-Team gestellt wurde, anhand der ich mich in meiner Präsentation ein bisschen entlanghange, ist, wie kam es überhaupt dazu, dass wir Teil vom Funknetzwerk geworden sind? Funknetzwerk nochmal kurz, der Jugendsender der ARD und ZDF gibt es seit 5 Jahren, ist super special und super groß geworden. Ich bin total froh, dass das existiert, weil um es mal ganz salopp zu sagen, auch ich als Person, die ihre Brötchen mit Öffentlich-Rechtlichen verdient und ein sehr, sehr großer Fan, auch historisch, wie die Öffentlich-Rechtlichen entstanden sind, von dem ganzen Konzept sind. Natürlich, also sorry, aber Also der Rundfunkbeitrag, das ist schon ganz schön viel Kohle, ist mir auch bewusst, muss ich auch bezahlen, muss jeder bezahlen, finde ich auch wichtig und richtig, ist aber ganz schön viel Geld, was da in Öffentlich-Rechtliche fließt. Und bis vor kurzem wurde da eine Zielgruppe, sag ich mal, unter 40 oder wie auch immer, ist jetzt keine Studie, eine jüngere Zielgruppe wurde da einfach komplett ignoriert. Also das lineare Fernsehen ist schon lange für ganz viele von uns nichts gewesen. Und ich sehe es genauso wie Emily, ich lebe auch einfach für Funkformate, denn als ich gehört habe, dass es das gibt und dass das überhaupt gerade ins Leben gerufen wird, dachte ich so, krass, Fernsehen, aber nur fürs Internet, das ist ja heftig, da entstehen ja auf einmal ganz viele neue Möglichkeiten. Funk hat also, bevor sie online gegangen sind, Aufrufe für Formate veröffentlicht und alle Produktionsfirmen oder Medienschaffende oder auch einfach nur so Leute im Internet oder wie auch immer, konnten sich auf diese Aufrufe dann bewerben. Und die Kooperative Berlin ist eine Produktionsfirma in Berlin, die hat besonders unter der Leitung von Lydia Meyer und Patrick Stegemann sich auf diese Ausschreibung beworben, nämlich mit einem Thema, mit einem Projekt, das sie dann konzipiert haben. Und das nannte sich Auf Klo und das haben sie dann gepitcht. Das ist ein Pitch, das ist wie so eine kleine Bewerbung, die man zuerst über mehrere Seiten runterschreibt. Was ist eigentlich eine Zielgruppe? Welche Inhalte wollen wir darüber bringen? Welche Gäste wollen wir einladen? Vielleicht tut man sogar schon so, dass man schon mal eine Folge filmt und schneidet, damit man schon mal was mitschicken kann. Ey Leute, guck mal, das wäre super cool, das wollen wir unbedingt machen. Die große Logline war, einen Raum zu schaffen wie die Toilette, die auch sehr klischeebehaftet ist. Ne? Der Satz, warum gehen Mädchen immer zu zweit aufs Klo? Das auf Klo, die Oktoberantwort war so ein bisschen Mittelfinger Richtung diesem Klischee, weil, na klar, wollen Mädchen zu zweit aufs Klo gehen, aber auch viele andere Menschen und Geschlechter wollen gemeinsam aufs Klo gehen, weil da so ein sicherer Raum ist, weil man da auch mal über peinliche Sachen reden kann. Toiletten sind immer geschlechtsneutral, wenn wir hier zu Hause aufs Klo gehen. So super spannende Themen, die man da irgendwie in so einer Toilette diskutieren kann. Und besonders eben, und darüber werde ich gleich noch ein bisschen sprechen, hoffentlich. Das Internet und YouTube war schon lange ein Raum, der natürlich von Menschen gefüllt wird, die nicht sich mit Feminismus auseinandersetzen. Können sie auch gar nichts für, dass das nicht ein Thema ist, das in der Schule noch mal ein bisschen so mitgegeben wird. Wie kann man eigentlich Jungs empowern, irgendwie selbstbewusste Männer zu werden und keine misogynen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, YouTube war also ein Raum, der besonders für Jugendliche und besonders für Mädchen ganz viele sexistische Inhalte einfach schon mitpräsentiert hat. Und da ist auf Klo also die feministische Antwort. Und dann, tada, man hört es schon, man kann sich schon denken, weil ihr kennt vermutlich auf Klo. Seit 2016 gibt es also auf Klo, gemeinsam mit dem Start von Funk, hat also auch auf Klo gestartet. Eine Frage, die ich auch sehr gerne beantworte, ist, wie läuft überhaupt so eine redaktionelle Arbeit und Produktion? Gebt mir doch gerne Handzeichen oder kleine Zeichen im Chat, wenn ihr selber schon mal in einer Redaktion, auch in der Schülerzeitung oder in der Uni, in redaktioneller Arbeit oder Produktion, auch mal als Statistin irgendwo am Set oder so, oder auch mal in einer Produktion auf einer Theaterbühne oder so, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, sagt mir gerne Bescheid, dann weiß ich, wie viele von euch da irgendwie mit involviert sind oder ein Praktikum oder was auch immer. Ich erzähle aber gerne, wie das bei Auf Klo läuft. Das sind so ein bisschen die Inside News, die wir uns da dann über Jahre aufgebaut haben, wie so der Best Case für uns ist. Der Best Case ist, dass eine Idee bis dann tatsächlich zum Upload des Videos über 4 Wochen. Deswegen habe ich geschrieben, so 4 bis 8 Wochen für den ganzen Wumms, bis eine Idee bis zum fertigen Video dann entsteht. Das beginnt natürlich vor allen Dingen mit einer Recherche überhaupt für Themen. Das passiert ungefähr 3 bis 4 Wochen vor einem Dreh, dass man, und da komme ich gleich noch zu, wie man überhaupt Inhalte auswählt. Da gibt es verschiedene Dinge dafür, für die uns als auf Klo-Redaktion, aber auch mir als freie Journalistin sehr wichtig sind zu beachten. Also 3 bis 4 Wochen vor dem Dreh wird also erstmal recherchiert und geguckt, was für ein Thema und was für einen Gast oder Gästin wollen wir eigentlich einladen. Dann kommt es zu einer intensiven Skriptphase. Es gibt im Journalismus und im sogenannten Storytelling, also wie man Geschichten in unserem Fall mit Webvideoformaten erzählen möchte. Und da gibt es so ein paar Werkzeuge und Hacks, die für Fernsehformate und auch Artikel und Podcasts genauso gelten. Aber auf YouTube gibt es immer noch mal so ein paar Knicks. Da weiß man immer so, ja, okay, in den ersten paar Minuten muss man schon ganz schön für die Aufmerksamkeit buhlen. Da muss man schon irgendwie erstmal dafür sorgen, dass man die Leute in das Thema reinbekommt, so richtig für das Thema begeistert und eine Spannung auch aufbaut. Dafür schreiben wir ein Skript, um einen Spannungsbogen zu schreiben. Klingt ein bisschen weird, weil das ist ja nicht wie ein Drehbuch, dass man schon so schreibt, was sind dann die Antworten auf meine spannenden Fragen. Aber man überlegt sich ein bisschen schon in den Vorgesprächen mit dem Gast oder mit der Gästin, was ist denn das interessante Thema? Warum wollen wir das denn erzählen? Was ist denn eine Kernfrage, die wir bis zum Ende verfolgen wollen? Als roten Faden. Dann passiert die Abnahme durch Funk. Alle Funkformate haben mindestens, aber meistens mehr als eine Person zur Abnahme. Das ist also eine abnehmende Redakteurin. Die hat die inhaltliche Verantwortung auf Funkseite, denn wie ich eben schon erklärt habe, wir als Format sitzen gar nicht bei Funk im Studio oder im Turm in Mainz, sondern wir sitzen hier in Berlin in der Produktionsfirma und ganz viele andere Funkformate sitzen auch in Berlin, aber auch in Bremen. Oder auf den Straßen unterwegs, weil die haben gar kein eigenes Studio, sondern drehen da, wo gerade das Thema halt abgeht. Wir sind immer im ganz, ganz engen Austausch mit den inhaltlichen Verantwortlichen. Und das bedeutet, dass man schon bei der ersten Idee, bei dem Festsetzen des Wunschgastes und mit dem Fertigmachen eines Skriptes schon zur Abnahme geht und der abnehmenden Redakteurin oder dem Redakteur sagt, hey, wir wollen es gerne so erzählen, findest du das auch gut? Das ist super wichtig, besonders im Journalismus, sich immer auf mehr als eine Meinung, Quelle, Interesse, Haltung zu beziehen, sondern ganz viele verschiedene Einflüsse dabei zu haben. Und eine abnehmende Redakteurin hat dann den Job zu sagen, oh, wir müssen da, glaube ich, auch unsere Jugendschutzbeauftragte drauf lassen. Zum Beispiel, wenn ich hingehe und sage, lass mal 10 verschiedene Sextoys testen, dann sagt natürlich die abnehmende Redakteurin, finde ich gut, weil es gibt wenig journalistische Aufklärung, unabhängige Aufklärung über Sextoys und das ist für Jugendliche ein Thema und deswegen lass uns das machen. Aber Sexshops darf man nicht ohne Grund erst über 18 betreten. Wir müssen den Jugendschutz da drauf schauen lassen und das ist für mich auch voll der wichtige Rückkopplungsmoment, damit ich nicht nur alleine als Redakteurin zusammen mit meinem Redaktionsteam dann dafür verantwortlich bin. Geht's weiter zur Dispo bzw. Drehorga. Wo wollen wir drehen? Wie wird der Gast anreisen? Wo wird die Person schlafen? Welche Kameratonpersonen kommen zum Set? Und so weiter. Dann geht's zum Dreh. Der Dreh passiert so 3 bis 4 Wochen vor Veröffentlichung, weil bis dahin muss auch noch ganz viel anderes geklärt werden. Denn Schnitt, Social-Media-Beiträge, was wird für diesen Beitrag auf Instagram oder TikTok laufen? Dann kommt es zur Veröffentlichung. Da kann man auch nochmal ein extra Studium drüber machen, weil SEO ist die Abkürzung für Suchmaschinenoptimierung. Das ist eine Wissenschaft für sich, mit der ich mich jahrelang beschäftigt habe bei Auf Klo als Redaktionsleiterin, um herauszufinden, wie muss man eigentlich YouTube-Titel schreiben? Wie muss man eigentlich Thumbnails bauen, damit Menschen das interessant finden und da draufklicken? Wie muss man eigentlich YouTube-Infobox-Texte schreiben? Das sind diese Texte, die unter einem YouTube-Video mit so einem Pfeil einmal aufklappen. Was muss man da eigentlich reinschreiben, damit bei einer Google-Suche mein Video auftaucht? Ist gar nicht so berechnend, wie sich das jetzt anhört. Ich habe das zwar lange Zeit studiert, aber glaubt mir, man blickt durch Social Media und YouTube nicht am Ende durch und weiß so das komplette Erfolgserlebnis. Besonders müssen natürlich Inhalte einfach interessant für eine Zielgruppe sein. Da kommen wir auch gleich noch zu. Dann sind wir zwar schon bei der berühmten Veröffentlichung, auf die alle hinarbeiten, aber dann kommen wir zum Community Management. Das bedeutet, und darum geht es gleich noch ganz, ganz viel, Community Management ist die Arbeit mit den Kommentaren. Was passiert eigentlich nach der Veröffentlichung? Naja, dann darf sich das ganze Internet auf diesen Inhalt stürzen und mitdiskutieren, was ja auch das Wundervolle von uns JournalistInnen im Internet passiert, weil die meisten Plattformen, ausgenommen von Spotify oder anderen Audioanbietern wie Audible auch, da kann man nicht groß Kommentarspalten noch mitfluten, die versuchen das immer irgendwie anders zu klären. Sehr, sehr spannendes Thema für mich persönlich, weil ich mich im Studium sehr viel damit beschäftigt habe. Was wird eigentlich verändert, wenn Journalismus online stattfindet? Was ist eigentlich anders daran, dass auch meine Generation, aber besonders die Generation Z, so aufgewachsen ist, dass sie Medieninhalte mitgestalten können, dadurch, dass sie im Community Management ihre Meinung zu allem dazu geben können. Aber auch ihr Wissen oder ihr, nee, sorry, das fand ich jetzt mega diskriminierend, wie ihr das macht so. Würde manchen Netflix-Serien auf jeden Fall ganz gut tun, wenn man das machen kann. Aber auch manchen ARD-Mediathek-Serien auf jeden Fall, wenn man da mal ein bisschen ein Veto einlegen könnte. Früher war es nämlich so, dass man zum Beispiel Programmbeschwerden nur per Post schicken darf. Und glaubt mir, da kamen sehr wenige. Aber wenn sie kamen, dann war die ganze Redaktion so, oh, wir haben eine Beschwerde bekommen. Oh nein, was gut ist, weil das heißt, sie nehmen das ernst. Aber heutzutage, lol, will ich da sagen, kommen halt tausende Kommentare auf einen zugeflutet und man muss und dazu kommen wir später noch, trennen zwischen, ist das jetzt Hass oder ein Shitstorm oder ist das ernsthafte Kritik, mit der wir uns auseinandersetzen können, weil unsere Zielgruppe hat da was gecheckt, was wir vielleicht gar nicht so beachtet haben. Ja, sehr spannendes Thema. Deswegen möchte ich gleich mit euch noch ganz intensiv über den Umgang mit Hate Speech sprechen. Bevor wir das aber tun, reden wir über Themenfindung. Wie zur Hölle findet man Themen für 5 Jahre auf Klo? Teilweise gab es 2 Videos die Woche, mittlerweile 1 Video die Woche. Ich kann gar nicht mehr mitzählen. Also ich glaube, ich habe über 200 Interviews geführt. 100 Interviews vor der Kamera, 100 Interviews als Regisseurin, vermutlich hinter der Kamera. Und bei auf Klo sind über 400 Videos, glaube ich, schon online gegangen. Da reden wir noch gar nicht erst über Instagram und TikTok, wo ja auch jede Woche ganz viel Inhalt abgeht. Also es ist wirklich, wirklich viel Themen, die man da finden, recherchieren, schreiben, veröffentlichen muss. Und ich höre auch schon von Leslie im Chat, die kennt den Spaß mit SEO auch. Wichtige Fragen, die ich mir stelle zur Themenfindung, nicht nur bei auf Klo, sondern auch bei anderen Arbeiten. Wenn zum Beispiel ein Sender zu mir kommt und sagt, wir planen hier ein neues Format und wir wollen gerne, dass du nicht nur bei uns moderierst, sondern auch deine eigenen Themen mitbringst und deine eigenen Themen recherchierst und bearbeitest. Dann frage ich den Sender oder das Format, welche Zielgruppe habt ihr überhaupt? Frage ich jedes Mal, weil wenn man bei einem Podcast eingeladen ist und die wollen über Feminismus reden zum Beispiel, dann möchte ich immer wissen, was für Leute hören euren Podcast denn oder eure Radiosendung oder wer guckt denn euer YouTube-Format oder eure Fernsehsendung. Weil ich wissen möchte, mit welcher Ansprechhaltung, also ich ändere ja nicht meine Sprache und ich ändere erst recht nicht meine Haltung oder mein Wissen so, aber ich ändere, wie viel Fremdbegriffe ich sage. Ich ändere, was für eine Voraussetzung ich setze, wie viele Menschen sich mit Feminismus auseinandersetzen. In dem Fall von Auf Klo, da komme ich gleich noch zu, wenn wir die Frage stellen, was bespricht denn die Zielgruppe, muss man sich ja auch fragen, wie politisiert sind die? Also als ich 15 bin, wusste ich gar nicht, dass Feminismus existiert. Als ich 20 war, habe ich gesagt, geh mir weg damit. So, warum soll ich gendern in meinem Haus arbeiten? Mit 19, glaube ich. 19, 20, ja. Fand ich das auf jeden Fall alles noch ziemlich nervig. Und dann hat es so ein bisschen ein Jahr gedauert, bis ich mich damit beschäftigt habe, durch ganz tolle ProfessorInnen, durch die ich ganz tolle Sachen gelernt habe. Man muss also immer überlegen, was bespricht die Zielgruppe gerade? So kann man herausfinden, was für Themen könnten denn interessant sein für die? Was ist denn zum Beispiel eine Wissenslücke, die ich schließen kann? Was passt zum Markenkern des Formats? Also wenn mich jemand anfragt für ein Format, in dem es um Schule geht, ich denke mir gerade irgendwas aus, in dem es um Themen rund um Schule geht, dann weiß ich das ja gar nicht, weil ich bin ja 10 Jahre schon nicht mehr in der Schule. 10 Jahre, wow, das ist ganz schön viel. Ich bin ja schon 10 Jahre nicht mehr in der Schule, was mache ich dann? Ich gehe dann in die Schule oder frage Leute, die Kinder zum Beispiel haben, die SchülerInnen sind, und dann setze ich mich mit am besten mehr als 10 SchülerInnen zusammen und frage einfach mal, was beschäftigt euch eigentlich so? Und am besten hat man die Möglichkeit, das in verschiedenen Schulen zu tun, Kinder mit verschiedenem Bildungsgrad, mit verschiedenen Interessensgebieten und so weiter zu befragen. Was finden die eigentlich gerade spannend? Und so könnte ich dann vielleicht auch als 28-Jährige Themen entwickeln, die für SchülerInnen interessant sind aus diesen Erfahrungswerten. Man kann natürlich auch ganz viel recherchieren. Man kann zu Twitter gehen, zu Instagram. Man kann seinen TikTok-Algorithmus so trainieren, dass der einem nur noch Videos ausspielt, die im Kontext Schule interessant sind. Oder man kann Hashtag-Recherchen machen. Dazu komme ich gleich voll gerne, was Social-Media-Recherchen eigentlich sind. Wie hilft mir eigentlich Instagram zum Beispiel ganz spannende Gästinnen zu finden, die nicht schon in jeder Talkshow oder so waren? Aber kurz mal ein Beispiel von Auf Klo. Wie finden wir eigentlich unsere Themen? Ich habe das hier auf 2 kleinen Punkten gesetzt, aber natürlich ist das eine Erfahrung von 5 Jahre langer Arbeit herauszufinden, wie finden wir denn Themen, die wirklich nur uns irgendwie so begeistern. Voll spannend, Silke, dass du das sagst, dass du das jetzt auch total logisch findest, einfach mal die Zielgruppe zu fragen, aber das passiert tatsächlich ganz oft nicht. Also wie oft wurden schon Formate entwickelt, wo zum Beispiel Redaktionen denken, wir wollen eine migrantische Community ansprechen, aber die Redaktion ist komplett weiß. Dann kann man sich ja erstmal fragen, boah, ist das nicht eine Fehlentscheidung? Könntet ihr euch nicht einfach Leute reinholen, die zumindest im Aufwachsen oder durch ihre Arbeit schon viel mit der migrantischen Community zu tun hatten? Man könnte aber auch sagen, doch natürlich sollten sich gerade weiße Redaktionen auch mal mit dieser Arbeit auseinandersetzen. Das wäre doch total super, wenn man das mehr mischt, aber dann bitte mindestens, um die Frage nicht endgültig zu beantworten, aber weil es ein großes Thema ist, dann bitte mindestens einfach mal die Zielgruppe fragen. Voll, so das, genau, ist super das spannende Thema, bedarf aber natürlich auch immer Ressourcen. Also kurz gesagt, Geld, dass sich die Redaktion die Zeit nehmen kann, irgendwie durch Schulen in Deutschland zu reisen oder eine Umfrage zu machen, zu entwickeln und auszuwerten. Das sind natürlich schon alles so Fragen, wo man dann manchmal vielleicht auch seine AuftraggeberInnen überzeugen muss oder so, dass das eine richtig gute Idee wäre, erstmal so die Gen Z selber zu befragen, um nicht in die Falle zu tappen, irgendwie ein peinliches Format für Jugendliche zu machen, was Jugendliche gar nicht sehen wollen. So. Ich fand die Frage schon sehr oft richtig spannend, wenn ich bei Vorträgen bin, wo ich mit Jugendlichen über Feminismus rede zum Beispiel. Die Leute dann auch manchmal einfach zu fragen, wenn ich denen so ein Video von uns zeige, wie fandet ihr das gerade eigentlich? Fand ihr das peinlich? Und dann meine ich das ernst. Ich will dann wirklich, dass die mir das ins Gesicht sagen, weil ich muss das ja wissen, ob die Ansprechhaltung von mir, meinen Kolleginnen vor und hinter der Kamera, ob das überhaupt passt, so zu deren Zeitgeist. Wir können ja nicht so tun, als könnten wir zum Beispiel sexuelle Aufklärung machen und dann sagen die aber so, boah, geh mir bitte weg, Mama. Dann würde ich ja sterben. Ich möchte ja als große Schwester sozusagen wahrgenommen werden können in meiner Rolle als Moderatorin. Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ein kleines Beispiel, wie das bei Auf Klo dann zum Beispiel läuft. Zu der Frage, die oben steht, ne, was bespricht überhaupt die Zielgruppe und wer ist unsere Zielgruppe? Ist es bei dem Beispiel von Auf Klo sind es Frauen, Mädchen und Queers. Das schreibe ich deswegen, weil queere Menschen, also Menschen, die nicht heterosexuell oder nicht cis sind, cis bedeutet, die sich nicht mit dem, cis bedeutet, die sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren. Und trans bedeutet, dass sie sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren. Wir möchten also besonders Menschen ansprechen, die queer sind, die in der Gesellschaft vermutlich viele Fragen schon mal zu Sexualität oder Diskriminierung hatten, die ihnen so im klassischen Fernsehen, in Jugendmagazinen, im Biounterricht sicherlich nicht beantwortet worden. Da haben wir also dann gesehen, das ist eine heftige Leerstelle, die wir gerne füllen wollen. Unsere Zielgruppe ist außerdem noch nicht im Studiumkontext, also so ganz die Kernzielgruppe, die wir gerne erreichen möchten, sind sehr gerne noch im Schulkontext oder in der Ausbildung, haben sich vielleicht noch nicht mit Feminismus beschäftigt. Wir wollen also nicht Feminismus draufschreiben, aber Feminismus reinstecken. Nicht so tun, als ob alle Menschen schon politisch gebildet sind, sondern ihnen zeigen, warum ihr Leben auch politisch ist. So. Und sich besonders natürlich eine eigene Haltung zu Themen bilden können durch ein empowerndes Vorbild, das wir ihnen bieten. Wir suchen also eine Person, die zum Beispiel irgendeine Problemzone in ihrem Leben empfunden hat, aber sich vielleicht schon teilweise daraus befreien konnte, obwohl es immer noch ein Struggle ist. Wir suchen also Menschen, die Probleme hatten mit ihrer Familie, aber sich trauen, in unserem Format ihre Mama zur Rede zu stellen und einfach mal Danke zu sagen. Unsere Zielgruppe sind also besonders Mädchen und Frauen. So hat es das Format, so hat es Funk von Anfang an sich gewünscht und dann ist aber auf Klo hingegangen und hat gesagt, ganz ehrlich, ich finde auch Jungs haben das Bedürfnis, ganz viel Aufklärung, sexuelle Aufklärung auch mitzusehen. Für Jungs ist es vermutlich auch mal interessant, alles über eine Periode zu wissen, weil sie haben auch damit zu tun, so. Und so weiter und so fort. Markenkern bedeutet, was ist der inhaltliche Fokus eines Formates? Nicht nur der inhaltliche, sondern auch zum Beispiel, wie sieht das aus? Wie ist der Look and Feel? Also wie sieht etwas aus und wie fühlt sich etwas an? Das sind dann häufig so Metaphern, die wir zum Beispiel verwenden. Der Markenkern von dem Format auf Klo ist, dass wir die große Schwester sind. Wir beantworten Fragen mit tabulosen Antworten zu Fragen, die sich viele noch nicht mal getraut haben zu stellen, weil der komische Biolehrer, der meine sexuelle Aufklärung zum Beispiel gemacht hat, hat mir auf jeden Fall nicht so viel gebracht in meinen Fragen später. Wie funktioniert Sex eigentlich? Wie funktioniert Verhütung? Was passiert da in der Gebärmutter? Und was zur Hölle ist die Klitoris? Also so Fragen wurden mir in der Schule natürlich nicht beantwortet. Ganz vielen von euch vermutlich auch nicht, weil auch heute ist sexuelle Aufklärung im Unterricht einfach eine Katastrophe, um das mal abzukürzen. Der Markenkern inhaltlich von Auf Klo teilt sich in so verschiedene Gruppen auf. Habe ich eben schon mal kurz gesagt, es ist so der Kontext Sex und Liebe, Beziehung, es ist der Kontext mentale Gesundheit bzw. Krankheit, Nicht nur von einem selbst, sondern auch von Angehörigen. Wie kann man der depressiven Freundin helfen? Was macht man, wenn Eltern alkoholkrank sind? LGBTQIA+-Themen sind uns sehr wichtig, weil in unserem Kontext auch häufig wir einfach mal, und damit waren wir in den Öffentlich-Rechtlichen und ich glaube generell im Internet, die Ersten, die einfach mal gesagt haben, wir erklären, dass es Menschen gibt, die nicht Mann oder Frau sind. Es gibt nicht binäre Identitäten, die gehört werden müssen. Und zwar nicht nur zu Themen, wo sie selber über ihr Transsein sprechen, sondern auch, wo sie einfach über irgendwas anderes, was sie erlebt haben, sprechen. Wir wollen ganz oft queere Menschen in Inhalte bringen, ohne dass sie über ihr Queersein unbedingt reden. Ich denke, das ist dann ein Thema, eine sexuelle Identität oder eine geschlechtliche Identität, die einfach so mitfließt, aber über die vielleicht gar nicht geredet wird. Da muss nicht jedes Mal gesagt werden, ach ja, übrigens, der Junge ist auch schwul. So. Nee, ist er einfach und das ist okay. Und wir reden trotzdem einfach so über seine Dating-Erfahrung zum Beispiel. Manchmal ist es aber auch sehr, sehr wichtig, diese Identität heutzutage noch zu betonen. Denn Auf Klo ist ein journalistisches Format, das trotzdem eine feministische Haltung hat. Diese auch jedes Mal immer wieder hinterfragen muss, mit Hilfe von einer großen Redaktion, die große, wichtige Fragen stellt. Aber wir sind uns bewusst, dass zum Beispiel eben queere Personen, also die LGBTQIA+-Community, diskriminiert wird, auch heute in Deutschland, und schmerzhafte Erfahrungen mit sich bringt, die so im Fernsehen und im Internet vor 5 Jahren noch nie erzählt wurden. Mittlerweile zum Glück ein bisschen mehr. Und Auf Klo ist dafür ein Raum, um Aufklärung zu bieten, die halt häufig einfach fehlt, so. Und deswegen ist es dann manchmal doch vielleicht wichtig, so eine Identität zu betonen. Auch wenn wir uns wünschen würden, wir würden endlich in dem Leben leben, wo wir das gar nicht mehr erwähnen müssen, welche Sexualität man hat. Wo man gar nicht mehr erwähnen muss, ob eine Person trans ist oder nicht. Leider heutzutage machen Menschen noch schmerzhafte Erfahrungen. Und wenn sie selber Interesse haben, ihre Erfahrungen zu teilen, dann bin ich mir sicher, wir können alle sehr viel davon lernen. Und deswegen war ich auch froh, Sendungen zum Beispiel mit Transfrauen zu machen, darüber, wie ihre Dating-Erfahrungen zum Beispiel sind. Weil Dating als Person, die diskriminiert wird, richtig schmerzhaft und scheiße sein kann, weil Liebe und Sexualität für uns alle irgendwie ein Thema ist. Wie auch immer, wie doll oder wie sehr Bock oder gar kein Bock oder so. Aber es ist irgendwie ein Thema. Also Liebe ist schon irgendwie ein Thema, mit dem man sich beschäftigt im Erwachsenwerden. Und Auf Klo will da also mit dabei sein. Ein fünfter Punkt ist Gesellschaft. Auf Klo hat sich die Aufgabe gemacht, schwere politische Themen leicht zu erklären. Zum Beispiel, wie können weiße Menschen im Rassismus antirassistisch handeln? Wie kann man, wenn man noch gar keine Ahnung davon hat, was Antirassismus bedeutet, wo kann man überhaupt anfangen? So. Dafür haben wir einen 10-Minuten-Guide zum Beispiel entwickelt, der vielen jungen Menschen geholfen hat, sich da nicht so machtlos, schuldig oder was auch immer zu fühlen, sondern wirklich eine Handlungsanweisung. Wir haben Videos darüber gemacht, wie man Verschwörungsmythen erkennen kann. Fand Attila Hildmann gar nicht toll, komme ich gleich noch zu. Ist in seinem Telegram-Chat gelandet. Ich hatte sehr, sehr komische Nachrichten in meinen Instagram-DMs und wir hatten sehr, sehr eigenartige E-Mails. Unter anderem hatte auch Funk sehr unangenehme E-Mails, ganz oft schon über uns übrigens, weil besonders Männer über 50. Habe ich häufig erlebt, sind sehr sauer, dass wir sexuelle Aufklärung auch für queere Personen machen und dass wir sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Nicht nur nicht-binäre Menschen existieren, sondern auch intergeschlechtliche Menschen existieren. Das sind die Menschen, die bei der Geburt nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können von der Medizin und die deswegen auch bisher die Berechtigung haben, in ihrem Pass bei divers das Kreuzchen zu setzen. Das macht Menschen wütend, dass wir über diese Fakten sprechen. Und das ist okay. So, das ist in Ordnung. Ich habe da einen Weg mitgefunden, über den ich gleich mit euch sprechen werde, wie ich diesen Weg finde, damit umzugehen. Da ist eine Frage, die ich kurz mal lese. Wichtig ist aus meiner Sicht aber eine Medienkompetenz. Wo finde ich gute Informationen? Und da schließt sich der Kreis zur Schule und diesem Vortrag. Boah, stimmt, total. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, zum Beispiel als Person, die ganz viel sexuelle Aufklärung gemacht hat, in dem Kontext von Öffentlich-Rechtlichen dann zu agieren. Das gibt mir und der Redaktion die Möglichkeit zu recherchieren, gemeinsam verschiedene Positionen zusammenzubringen und so weiter. Boah, Khalid, eine sehr gute Frage. Warum denkst du, sind diese Menschen wütend? Dafür könnte ich noch mal einen eigenen eine Stunde Beitrag, glaube ich, halten. Und ich habe nicht mehr so lange. Eine kurze Abkürzung wäre, dass es sehr, sehr schwierig ist für alle Menschen, und ich möchte mich jetzt auch nicht ausnehmen, sein Weltbild zu hinterfragen. Wenn du aufwächst mit der Sicherheit, dass in unserer Gesellschaft eben doch Männlichkeit mit Stärke verglichen wird, und dann kommen auf einmal ganz viele Menschen und sagen, toxische Männlichkeit, also ein Männlichkeitsbild, das nicht nur Frauen, sondern auch Männern schadet, schadet uns allen, dann muss man ganz viel Rollenbilder hinter, ganz viel Weltbilder hinterfragen. Wenn man mit Menschen darüber spricht, oder ich auch zum Beispiel gelernt habe, was es bedeutet, als weiße Person rassistisch aufgewachsen zu sein und insofern irgendwelche Rassismen in sich zu tragen, auch wenn man das gar nicht will und auch wenn man keine böse Absicht hat, dann muss man sein komplettes Weltbild erstmal hinterfragen und überlegen, oh Scheiße, ich dachte, ich bin total nett zu allen Leuten, aber vielleicht weiß ich einfach ganz viel und deswegen merke ich vielleicht manchmal gar nicht, dass auch ich irgendwie Sachen sagen kann, die Menschen diskriminiert oder verletzen. Also ich glaube, das macht deswegen wütend, weil man ganz viel hinterfragen muss, weil man Fehler eingestehen muss. Und Schwäche zu zeigen, ist besonders für Männer bedrohlich.